Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Emily Thumi
und mit Christine Watti.
Christine, wie viele Fake-Zitate von Kafka hast du in den letzten Wochen gelesen?
Ich würde mich nie trauen, da eine Zahl zu nennen, weil ich wahrscheinlich gar nicht genau wüsste, was Fake war und was nicht
ja,
Fake war.
Ich war erschüttert, wenn ich dann mal nachgeguckt habe, waren es dann doch verdammt viele. Wir reden heute unschwer erkennbar über Franz Kafka. Der hatte diesen Montag, also heute ist der 6. Juni und er hat am 3. Juni seinen 100. Todestag. Und es ist vermutlich auch allen schon aufgefallen, weil das ist ja das Kafka-Jahr. Wir haben jetzt quasi Bergfest gehabt und es ist mehr über ihn geschrieben worden als von ihm. Es gibt eine Band mit seinem Namen und ein Videospiel, Kaffeetassen. Ich weiß nicht, Millionen von Tweets, Reels und TikToks. Er scheint ja auch alle Altersklassen zu erreichen. Da war ich sehr erstaunt. Aber er polarisiert auch ein bisschen, so von langweilig anstrengend bis witzig, ironisch, klug, habe ich auch alles gelesen. Und worüber sprechen wir denn jetzt heute dann noch?
Nee, wir wollten schon so ein bisschen den Draußenblick wagen, weil wir eben am Höhepunkt dieses Kafka-Jahres jetzt, glaube ich, schon so langsam vorbei sind. Und eigentlich gehören wir als Kultur-Hörfunk-Journalistin auch zu denjenigen, die immer so jahrestagabhängig dann ganz gerne erinnern, überlegen, in welcher Sendung könnte man jetzt was machen. Und die Frage ist halt immer, was bringt es eigentlich und erzählt es eine Person weiter? Trägt es nur Wissen weiter und ist es genauso interessant oder uninteressant für die gleiche Gruppe wie immer? Und uns schien so ein bisschen, als sei das bei Kafka anders, als würde da auf viel mehr Ebenen, als würden sich da doch noch Dinge ereignen und es vielleicht auch einen anderen Blick auf ihn zulassen. Und deswegen dient dieser Podcast eigentlich nur dazu, dass wir wie so, weiß ich nicht, wie die Muppets-Show-Onkels uns von außen dieses Treiben anschauen rund um den Jahrestag und uns darüber auseinandersetzen, was wir selber vielleicht gelernt haben oder was wir interessant fanden und was man mit diesem, ja man kann ja sagen, mit diesem sogenannten Hype und diesem ganzen Merch eigentlich anfangen kann und warum Kafka so 100-mal nochmal neu interpretiert werden will. Will er ja vielleicht gar nicht, wollte er vielleicht nicht, aber dazu kommen wir auch gleich.
Genau. Aber die anders als die Muppet-Operts bleiben wir nicht zu zweit, sondern wir haben uns Nils
noch einen anderen Onkel eingeladen.
Nils Schniederjan, grüß dich. Du bist Autor und Kollege auch hier beim Deutschlandfunk Kultur und Kafka-Fan. Du warst auch schon diverse Male bei Lakonisch Elegant. Hallo.
Hallo.
Tja, Nils, du als Kafka-Fan, wie geht's dir denn so, jetzt wo du die ersten Monate des Kafka-Jahres hinter dich gebracht hast und dich jetzt ja umrundet von Ereignissen, Gedenken, schlauen Reden, Beiträgen findest in diesem Jahr?
Mir geht's super. Also es ist alles herrlich, weil ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, dass quasi wir Journalisten lieben es natürlich, uns an so Gedenktagen entlang zu hangeln, aber noch mehr lieben wir es natürlich, wenn die Kollegen das machen, dann uns daneben zu stellen und zu sagen, ja, aber bringt das jetzt wirklich so viel? Und sozusagen diese ganze Kulturkritik und dann kommt der ganze Kulturpessimismus und wir sagen, ach, das hilft doch eigentlich nur uns Feiernden, der Gefeierte will das doch gar nicht und so weiter. Und es fehlt völlig dieses Jahr. Also ich habe das fast gar nicht mitbekommen, dass Leute sich in dieser Pose hinstellen und sich sozusagen lustig machen darüber, sondern ich habe das Gefühl, eigentlich am Ende finden alle alles irgendwie ganz geil.
Ja, das finde ich echt auch. Also das geht mir tatsächlich auch so, dass es so ist, so wie so ein manchmal digitales oder radiomäßiges oder wo es auch immer stattfindet, so wie so ein Straßenfest. Und man geht die ganze Zeit von diesen Ständen, alle haben gute Laune, jeder zeigt was vor, manche haben irgendwas dabei, was totaler Quatsch ist, was lustig ist, was ernst ist. Und als würde sich wie nicht so oft bei diesen Jahrestagen alles Mögliche vereinen, wie du auch schon gesagt hast, Emily. Also die generationsübergreifend bestimmt, aber dann tatsächlich, könnt ihr aber sagen, ob ihr das auch so findet, so, wie sagt man denn dazu jetzt? Also es ist eben nicht nur so ein super hochelitäres und super intellektuelles Thema, sondern von ganz unterschiedlichen Ecken und Enden kommen Leute, die dazu was sagen. Und auch, wie ja, habe ich nie verstanden, aber man hat den Eindruck, alle, sehr viele Leute auf jeden Fall äußern sich auf irgendeine Art und Weise.
Jetzt habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, ich müsste ein bisschen opermäßig auch stänkern und sagen, ja, aber ja, nur toll war es nicht, aber ich habe wenige TikToks beispielsweise gesehen, bei denen Leute so gesagt haben, Käfer oder...
Ja, aber selbst das meine ich, ne? Also selbst das, finde ich, ist ja was, dass man überhaupt weiß, was dieser Käfer nochmal sein sollte, selbst wenn man den Rest der Geschichte nicht kennt oder so. Also selbst was Negatives, finde ich, was straßenfestartig Gutes.
Ja. Als Kafka-Fan hast du denn irgendwas noch entdeckt für dich, Nils, in diesem Jahr?
Entdeckt habe ich vor allem, wie viel Spaß es sozusagen machen kann, Literatur einfach nochmal in Memes zu verwandeln und sich da sozusagen diese Übersetzungsleistung nochmal zu tätigen und das einfach reinzuholen in unsere Zeit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon darf. Ich habe einen kleinen Instagram-Post nämlich mitgebracht. Das war sozusagen
ausgedruckt.
Ausgedruckt. Also ich als Gen Z habe den ausgedruckt. Und das war mein absoluter Lieblingspost, ein bisschen geschummelt von der Zeit. Es ist nicht in diesem Jahr, sondern letztes Jahr erschienen. Aber es ist quasi der ursprüngliche Post, sind so schöne ästhetische Bilder von einer Person, die gerade studiert und im Café sitzt, sich schöne Notizen macht. Und darüber steht Uni Live. Und dann gibt's den Post nochmal gequote-tweetet mit dem Käfer, der berühmte Käfer, der im Bett liegt und der am Kochtopf steht. Und darüber steht dann auch wieder Uni Live. Und für mich war das tatsächlich nochmal so ein Moment, wo ich gecheckt habe, Kafka ist schon relativ nah dran, jetzt gerade wirklich auch an dem Zeitgeist sozusagen, dass dieses Uni-Life, was so ganz schön ästhetisch ist, wo sich alle irgendwie selbst darstellen, das hat für mich schon noch so ein, für mich ist es irgendwie fremd, das hat sozusagen, ist so die Generation vor mir, die noch irgendwie so ein bisschen Hoffnung hatte, dass das noch was dran ist im Aufstiegsversprechen und dass noch was zu holen ist, auch im Internet und mit dieser Ästhetik und so. Und dann habe ich das Gefühl, viel beliebter, also dieser Post hat 500.000 Likes, ist einfach diese kafkasche Resignation und einfach anzuerkennen, es ist alles furchtbar, es wird nichts und man muss sich irgendwie durchschlagen.
Ja.
Und das hat mir sehr gut gefallen.
Und ja, genau das und auch dieses, ich habe es einfach nicht zu Ende geschafft. Habe ich halt nicht zu Ende geschrieben, aber ist trotzdem irgendwie gut. Und ich finde auch noch mal immer schön, das kommt jetzt aus dieser Daniel Kehlmann-Serie und das ist natürlich alles auch Fiktion da draufgepackt. Und ich weiß auch nicht, ob diese Szene irgendwie verifiziert ist, aber da dachte ich auch, da können sich auch sehr viele Menschen damit verbinden, mit diesem Moment, wo Max Brod Rowohlt versucht, den Kafka schon mal vorab schmackhaft zu machen und dann diesen schönen Satz sagt, das ist der weltbeste Schriftsteller, wenn er dann etwas geschrieben haben wird. Und ich meine, ich habe auch so ein Gefühl in mir drin, dass ich vielleicht auch eine der wichtigsten Autorinnen der Welt sein werde, wenn ich etwas geschrieben haben werde. Und das ist natürlich alles so Zwinker-Smiley-mäßig, aber es ist trotzdem interessant, dass das da drin liegt. Aber machen wir das gerade aus Kafka oder ist es tatsächlich so, dass der eigentlich eben über all die Memes und so weiter, dass der wirklich einfach die perfekte Vorlage bietet und mit ihr vielleicht sogar auch einverstanden wäre?
Also ich meine, was man ja erstmal anerkennen muss oder was man feststellen muss, ist, dass Kafka ein zeitloser Autor ist. Also dass es sozusagen in keinem seiner Werke irgendwelche Zeitbezüge gibt. Also der Verschollene in Amerika, ist der Alternativtitel, kann man noch so lose erkennen, dass es in der gleichen Zeit spielt, in der auch damals viele Menschen in die USA emigriert sind. Aber in allem anderen gibt es einfach keine Zeitbezüge. Und deswegen finde ich schon, dass er natürlich sowas oft irgendwie Parabelhaftes einfach hat, was so zeitlos über allem schwebt und sich deswegen natürlich perfekt eignet, um immer wieder neu angeeignet zu werden von jeder Generation. Und ich glaube, dass es gibt dann Zeiten, in denen das besser funktioniert und in der das Chaos quasi so groß ist, dass Kafka sich irgendwie anbietet, um sich da zurückzuziehen in seine wie sage ich denn jetzt? Was bietet er denn an?
Na, dass man sich so selbst entfremdet fühlt, hatten wir, glaube ich, schon angedeutet. Und auch die Entfremdung in der Gesellschaft relativ groß ist. Also du hast es schon angedeutet mit dem Aufstiegsversprechen, was jetzt ja dann doch deutlich geworden ist, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert und wir in so einer Polykrise leben mit Corona, Inflation und Krieg. Und Klimakrise war ja auch noch da. Die große Hoffnung haben wir irgendwie nicht.
Genau, wir haben keine große Hoffnung und er bietet uns die ja jetzt auch nicht. Also man könnte jetzt auch sagen, wir suchen uns dann Autoren, die uns irgendwie zeigen, was der große Sinn in der Welt ist oder so. Und dann liest man nochmal Eckhart Tolle oder so und hat das Gefühl, eigentlich ergibt doch alles ganz viel Sinn. Ich meine, die Frage ist natürlich dann schon, warum liest man ihn stattdessen? Und da ist aber mein Eindruck, klar, es bietet einem einfach so eine Art es erhöht das Ganze so ein bisschen auf eine allgemeine menschliche Erfahrung. Also man könnte natürlich auch fast sagen, er ist ein unpolitischer Autor, weil er erhebt diese Konfusion und dieses Unwohlsein in der Gesellschaft auf was ganz allgemein Menschliches. Und das ist dann das perfekte Zeug, zum Klassiker zu werden. Aber das Sinnangebot fehlt dann natürlich trotzdem am Ende.
Wobei er dann ja am Ende immer noch mal so gerne nach einem düsteren Satz gesagt hat, und es gäbe doch Hoffnung, ohne das dann weiter zu erläutern, was das dann zu sein hat. Wobei ich, als du jetzt Tolle erwähnt hast, an so ein Zitat denken musste, was ich nochmal nachgeprüft habe, was wohl wirklich auch von ihm sein soll, wo er eben sagt, er sei nicht besonders stolz auf sich, aber wenn er allein im Walde gehe oder auf Wiesen liege, dann ist alles gut. Da habe ich so gedacht, das ist auch so eine dieser universellen Wahrheiten, mit denen er dann doch auch immer mal wieder vielleicht ein bisschen was Tröstliches auch in die Welt geschickt hat.
Ja, und glaube ich noch kommt dazu zu dem, was ihr sagt, dass ja auch alles so verschmitzt kommt ja so vieles daher, dass eben dieses, dass man den, glaube ich, auch eben politisch auch jetzt im Nachhinein gar nicht so einfach vereinnahmen kann, weil es ist dann so absurd oder die Szenen sind so konstruiert, dass man nie ganz genau weiß, wofür könnte man es jetzt einfach benutzen und sagen, naja, er stand doch auf dieser oder jenen Seite. Und das ist ja, damit kommt klar, erklärt sich nochmal die Zeitlosigkeit. Aber das ist wahrscheinlich dann schon das, was auch damit gemeint ist, dass er halt über die Dinge drüber oder weit davon entfernt geschrieben hat, weil man spürt eine Haltung, aber man muss sie und kann sie auch wieder verlieren, weil sie im Zweifel auch durch eine Art von Witz, der jetzt überall nochmal in den Mittelpunkt gerückt wurde, dass es auch sehr lustig ist und so. Zu dem Witz, weil darüber hast du nämlich auch, da hast du auch so ein bisschen dran gearbeitet, an dieser Witzfrage, die könnte man auch gleich mit dem sogenannten Internet und der digitalen Welt zusammen verknüpfen, ob da auch das noch drin liegt, dass wir das jetzt nochmal vermehrt feststellen, weil der Humor sich anpasst an den Humor von Kafka, so vielleicht?
Ja, also ich habe sozusagen vor ein paar Wochen ja eher dazu dann recherchiert, dass diese Rezeptionsgeschichte sich verändert hat. Also dass wir heute diesen Humor in Kafkas Werk überhaupt erst entdecken, und ob das jetzt mit dem Internethumor zusammenhängt, weiß ich nicht so ganz. Also bei Kafka ist es ja schon relativ interessant, lieben ja auch alle Journalisten sowieso, wie da sozusagen die Werksgeschichte, wie es dazu kam, und dass Max Brod eben als sehr prominenter Kafka nicht nur Rüberretter und Veröffentlicher, sondern eben auch als Interpret aufgetreten ist. Und er hat sehr lange eben so eine sehr düstere Version von Kafka stark gemacht, die auch sehr religiös angehaucht war. Und mit der Zeit hat man sich davon halt gelöst, hat man sich auch davon gelöst, weil mehr Dinge über Kafka und aus seinen Sachen veröffentlicht wurden, die Max Brod erstmal zurückgehalten hat. Und ja, heute sieht man schon, und da würde ich sagen, müssen wir gar nicht TikTok oder Instagram jetzt unbedingt für ranziehen, sondern da können wir ganz standardmäßig in den normalen Medien bleiben. Zum Beispiel bei dieser ARD-Serie Kafka sieht man eben ganz deutlich, dass es einfach ein ganz anderes Bild ist, das da transportiert wird. Also es ist da ein lustiger Mensch, der auch gerne arbeitet, der gerne sozusagen mit seinen Freunden durch die Gegend läuft, und er redet die ganze Zeit ein bisschen sehr bedeutungsschwanger, finde ich, in dieser Serie. Und es ist die ganze Zeit wahnsinnig affektiert, und so ein Geniekult wird da schon aufgebaut. Gerade weil eben der Drehbuchschreiber Daniel Kehlmann auch sich versucht hat, nur Dialoge ihn sprechen zu lassen, die er auch schriftlich belegt hat. Und ja, man würde natürlich vermuten, dass so ein wahnsinniges literarisches Genie es schon schafft, auch in Situationen irgendwie zu merken, dass man da vielleicht mal anders spricht als in den Briefen. Deswegen ist das natürlich so ein Aspekt, der da jetzt schon noch sehr stark ist. Aber es ist eben doch ein ganz anderer Blick auf ihn, dass er nicht dieser eingefallene, melancholische Typ ist, der die Welt so schlimm findet und alles ist so schrecklich und die Beziehung zur Familie ist so schlimm, sondern ja, er hat halt trotzdem dann bis 30 bei seinen Eltern gelebt. Und
So schlimm kann es ja dann nicht gewesen sein. Ja, das fand ich auch interessant in dem längeren Dossier, was du geschrieben hast, was man auf Deutschlandfunk Kultur auch nachlesen kann, diesen Aspekt mit der Familie, dass es da auch Fotos gibt, wo er eigentlich ganz happy aussieht. Ich würde trotzdem noch mal gerne wissen, auch wenn man das, wenn du das jetzt so ein bisschen ausgeklammert hast, warum der Humor von Kafka so gut sich für Memes eignet? Ist das was, was mehr so gemacht wird daraus, oder ist das was, was wirklich auch in seinem Humor drinsteckt?
Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube, dass Kafka sich da schon ganz gut eignet, einfach weil er ja eine wahnsinnige, präzise, pointierte Sprache hat. Dadurch, dass es auch so was Fragmenthaftes hat, sein Werk. Also natürlich gibt es die drei großen Werke, aber es gibt einen ganz tollen Band von Klaus Wagenbach, den er 2018 schon rausgebracht hat, in dem er so die lustigsten Stellen von Kafka versammelt. Und da merkt man halt schon, dass Kafka es ganz stark schafft, in ein paar Zeilen einfach mal einen lustigen Gag sozusagen auch rauszuhauen, und der ist dann perfekt präzise, und das ist, glaube ich, was, das eignet sich natürlich immer super für Memes, und die Verwandlung ist, glaube ich, sozusagen das mit Abstand beliebteste Meme-Format. Mhm. Ich glaube, weil es auch sowas hat, dass man sich gegen die Lehrer stellt und die Lehrerinnen, die einem das quasi anbieten mit so einem riesigen, bedeutungsschwangeren Ding. Und ganz oft ist es dann so, dass Schüler und Schülerinnen natürlich sagen, naja, erstmal wird der Typ einfach zu einem Käfer. Und das ist schon auch relativ lustig. Also wenn er dann da morgens rumliegt und das Erste, was die Familie macht, ist, an der einen Seite klopft der Vater und sagt, Gregor, bist du krank? Was ist los bei dir? Und direkt an der anderen Seite, während er da liegt und keine Ahnung hat, was passiert, an der anderen Seite klopft die Schwester und sagt, Gregor, soll ich reinkommen? Soll ich dir helfen? Und so. Das ist alles irre lustig. Und da habe ich auch ein TikTok mal mitgebracht, das auch sehr, sehr beliebt ist. Also es hat auch mehrere hunderttausend Likes, wo sich doch so ein bisschen zeigt, dass auch die Jugend, so froh sie auch wieder Kafka sich aneignen, doch auch immer noch relativ genervt sind von Leuten, die das, und so interpretiere ich das, dieses TikTok, es gar nicht sehen, dass da auch einfach, es ist auch einfach lustig und absurd ist.
Warum lese ich in Deutsch? Warum lese ich in Deutsch ein Buch, wo ein Mann sich in einen Käfer verwandelt? In einen Käfer, Junge, Dicker, den klatsche ich mit der Hand tot und das war's mit der Story. Das muss ich lesen, interpretieren. Ich weiß nicht mehr, wie man interpretieren schreibt, Digga. Muss es interpretieren, als würde es irgendeinen Sinn von geben, als ob der nicht irgendwie high on drugs war, als er das geschrieben hat, Digga. Franz Kafka, der Hurensohn. Ich schwöre, er hat gar keine Ahnung vom Leben. Er schreibt einfach, ja, und da verwandle ich mich in einen Käfer. Meine Familie hat mich verstoßen. Ja, weil du ein Käfer bist. Was soll ich da weiter interpretieren? Wenn sich mein Onkel in einen Käfer verwandelt, sage ich doch auch nicht, hier komm, ich baue dir ein Terrarium und nehme dich in die Familie auf. Nein, dann denke ich mir, what the fuck is wrong with you? Und tschüss, ne, bye bye, Junge. What the fuck? Was soll man denn da groß rein interpretieren? Da gibt's nichts zu interpretieren, das ist einfach nur ein geisteskrankes Buch. Und der war safe auf Koks. Der war doch durch mit der Birne, ich schwöre. Und dann preisen die den an. Wow. Wow, der ist so, der gibt mir so viel Kunst, da ist so viel mit dabei. Ihr seid noch zu jung, um das zu verstehen.
Das ist so gut.
So auf Koks, Junge.
Ich habe das auch gesehen und ich finde die Interpretation, die ist fantastisch. Mhm. Warum wirst du verstoßen von der Familie? Weil du ein Käfer bist. Was
so
denn
einfach.
Sonst?
Ja, aber ich finde, also man kann da jetzt natürlich kulturkritisch und wieder kulturpessimistisch draufschauen und sagen, oh, die Jugend, sie verstehen unser Werk nicht so. Aber ich würde sagen, sie ist es genial. Also sie versteht offensichtlich ja auch ihre Rolle jetzt gerade in dem Ganzen. Sie weiß, dass das natürlich uns hier im Feuilleton wahnsinnig aufregt und wir das ganz schlimm finden und so. Und sie liefert das so perfekt ab. Und da habe ich das Gefühl, wer sozusagen, sie hätte mit Kafka, glaube ich, darüber lachen können.
Ja.
Und das insofern, um nochmal ganz zurückzukommen, glaube ich, eignen sich Kafka und Memes, passen sehr gut zusammen.
Da habe ich zwei Anschlussfragen. Zum einen, du hast auch schon gesagt, ob er damit so einverstanden ist, Fragezeichen. Und das würde ich schon auch nochmal fragen, inwiefern Kafka einverstanden wäre. Let's speculate.
Also okay. Wir fragen das deshalb, weil Kafka eigentlich auf dem Sterbebett seinem Freund Max Brod zugeflüstert haben soll, bitte vernichte mein Werk. Und Max Brod dann aber beschlossen hat, nee. Und darüber kann man auch theoretisch nochmal reden, weil nämlich nicht nur, dass das Werk eben dank Max Brod da ist, glaube ich, gibt es auch immer im Hintergrund die Frage, hat Max Brod was denn eigentlich wie genau unbearbeitet, bearbeitet, weitergegeben oder nicht? Hat er das kuratiert, hat er das zensiert oder nicht? Also da ist mal so ein extra, daher kommt aber die Frage wirklich, ob das, ob er das gewollt hätte. Also gewollt hat er es ja offenbar nicht, hat er gesagt, vernichte es. Aber wie er es gefunden hätte, wenn er erfahren hätte haben können, dass es alles geblieben ist.
Ich glaube, War die Frage, wie er es gefunden hätte, wenn alles geblieben wäre oder wie er jetzt das TikTok...
Wäre er einverstanden gewesen und wie würde er jetzt wohl reagieren auf... Also ich glaube, bei dem TikTok hätte er wahrscheinlich auch gelacht.
Glaube ich nämlich auch.
Ja.
Und grundsätzlich, glaube ich, darf man sich nicht zu sehr jetzt daran festklammern, dass er das auf seinem Sterbebett dann gesagt hat. Ich finde, auch das gehört zu dieser neuen Rezeptionsgeschichte und zu dem, was in diesem Jubiläumsjahr so deutlich geworden ist, dass er auch einfach ein komischer, quirliger Typ war, der irgendwie komische Ernährungsvorlieben hatte und auf irgendwelche, der ist auf dieses Fletschern so eingestiegen, dass man jeden Bissen im Mund, also so hieß diese Technik, dass man jeden Bissen im Mund 40 Mal kauen muss, was diese Serie auch so irre groß macht, aber es ist halt auch einfach wahnsinnig lustig. Und dass er sozusagen schon eine Offenheit für die Welt hatte, dass er Bordelle besucht hat, dass er beim Pornografie-Sammler war mit seinem Freund Max Brod, der das dann aus den Tagebüchern gestrichen hat und so. Und ich glaube, wer zum Pornografie-Sammler geht und da irgendwie eine gute Zeit hat, der freut sich dann auch über einen TikTok.
Gut, das war der Podcast zu Kafka. Das ist ein schönes Schlusswort. Nee, aber ich wollte noch, du hattest zwei Sachen.
Ja, ich dann hatte noch eine zweite, Anschlussfrage. Und zwar zu den Lesarten. Ne? Du hast das sehr schön aufgeschlüsselt, dass es so religiöse Lesarten gab und dann eher so düstere Lesarten. Und glaubst du, da kommt noch was anderes nach dieser eher humorvollen Lesart, die ja so in den letzten Jahren dann populär geworden ist?
Ich glaube, man kann das, also ich habe in dem Text auch so eine kleine Aufzählung, was es dann alles gab. Dann kam noch in den 50ern die existenzialistische Lesart. In den 40ern war natürlich eine politische Lesart sehr stark, die vor allem den faschistischen und den sowjetischen Staat sozusagen da wiedergefunden hat und vorhergesehen hat und so weiter. Aber diese Aufzählung endet dann auch in den 50er Jahren, weil ab einem gewissen Punkt löst sich das so in diese Millionen Interpretationsansätze auf. Da gibt es dann noch die marxistischen Interpretationen, die postkolonialistischen Interpretationen, die poststrukturalistischen, die strukturalistischen und so weiter, dass ich schon glaube, dass wir mittlerweile einfach so eine wahnsinnige Vielzahl an Büchern über Bücher über Kafka haben, dass es schwer ist, da jetzt noch den großen Trend auszumachen. Aber vielleicht entdecken wir zum 150. auch nochmal eine völlig andere Seite an ihm. Who knows?
Mhm. Ich muss doch noch mal einmal kurz zurück zu dem TikTok, weil ich noch was anderes daran so toll fand, dass... Aber so, da haben sich einfach nur die Zeiten geändert, aber dass man damit selber spielen kann, dass man es eigentlich Quatsch findet oder dass man eine lustige Interpretation draufsetzen kann oder auch in ganz vielen anderen TikToks, wo entweder ernsthaft jemand sagt, aber der bestimmt eine Identifikationsfigur für eine jüngere Zielgruppe ist sozusagen, der halt sagt, ja, ihr denkt vielleicht, es ist kompliziert, aber ich erzähle euch mal, warum ich das total gerne mag oder hier dieser oder jenes Fragment nochmal kurz zusammengefasst. Mich hat das total erfreut, weil ich habe nämlich mein altes Die Verwandlung-Reklam-Dings rausgeholt und habe dann festgestellt, das ist noch nicht mal von mir, sondern von meiner Schwester. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesehen, ja, diese ganzen mit Bleistift sorgsam unterstrichenen Zeilen. Und aber damals war das ja nicht so, dass man so Lust hatte, so mit dem Text zu arbeiten, sondern dass man vollkommen panisch versucht hat, das Richtige zu unterstreichen und zu hoffen, dass man verstanden hat, was da steht. Und natürlich haben wir alle nichts verstanden oder zumindest die meisten. Und hatten eher Angst davor. Und ich finde das wirklich ganz schön zu beobachten, dass das genommen wird und dass damit irgendwas getan wird, was die ganze Sache auch zugänglicher macht und dass auch dieses, zumindest in größeren Gruppen anscheinend, sich durchgesetzt hat. Man kann auch sagen, ich verstehe das überhaupt nicht oder ich finde es gar nicht gut. Und in meiner Welt, also das ist jetzt natürlich schon echt ein bisschen länger her, war das eben noch geprägt von... Wenn du das nicht verstehst, dann gehörst du schon mal da nicht hin zu denen, die es verstehen. Und vor allem musst du halt dich damit davor fürchten von dieser Art von Text. Und da habe ich gedacht, da diese ganze Glitzer-TikTok-Welt mit den ganzen Memes, den kleinen Zitaten, den Späßen und so weiter, macht einfach nochmal so eine Welt auf, genau in diese Art von Literatur, die ich ganz mitreißend fand und hoffte, dass es auch für die Leute so ist, weil ich gucke ja aus einer Distanz.
Ja, wobei, um jetzt mal so ein bisschen Konflikt hier reinzubringen,
ja, unbedingt.
Würde ich doch, ich habe mir da sozusagen jetzt viele TikToks angeguckt und das ist wirklich so ein Standardsatz, den dann immer alle bringen, dass die Schule einem das so versaut hat, die Literatur, und das ist so schade, weil sie so toll ist. Mhm. So, das hörst du überall und alle sagen das. Und ich denke immer, naja, was wollt ihr denn von eurem Deutschlehrer? Also, das ist halt einfach so, dass man Bücher lesen muss und ja, man wird dazu gezwungen und ja. In den meisten Fällen ist man noch nicht das, was sie auch in diesem TikTok anspricht, man ist halt einfach noch nicht reif genug dafür, um Weltliteratur in dem Umfang zu verstehen, weil man selbst als Mensch noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hat. Und dass man dann als Lehrer da sozusagen dem nicht völlig entgegenkommen kann und einfach mit Begeisterungsstürmen da vorne steht und die ganze Zeit TikTok-Tänze zu Kafka mit der Klasse aufnimmt, ist mir relativ recht.
Total, aber ich will, also das, du hast absolut recht, ich wollte ehrlich gesagt auch gar nicht so ein Schulbashing betreiben, sondern ich habe mir vorgestellt, dass die Ergänzung, also das zu haben und dann, klar lernst du es in der Schule und du hast total recht, aber du hast auch noch diese Welt, wo du die dann, wenn du dann bei deinen Hausaufgaben sitzt, merkst, andere verstehen es auch nicht, andere haben was verstanden, Leute, die ich vielleicht gerade angenehmer oder mir näher finde als mein Lehrer, der erzählt mir nochmal kurz was, ich habe einen ganz anderen Zugang zu Zugängen, zu Kafka. Der Kosmos, der sich da auftut, den finde ich toll.
Das finde ich auch toll, wenn Dua Lipa wieder nochmal Kafka postet, toll.
Ja, wobei, also gerade bei all dem, was wir jetzt ja über Kafka an Anekdotischem auch lesen können oder sehen können, eignet der sich ja eigentlich doch auch recht gut, den ein bisschen lockerer zu vermitteln, als hier ist ein Buch und jetzt liest es mal und es ist voll kompliziert, weil eine richtige Interpretation gibt es nicht. Also ich fand das großartig, dieses beispielsweise das Comic, die Comicbiografie Kafka komplett von Nicolas Mahler. Das ist einfach, macht totalen Spaß in so, der hat sich wohl auch an den Zeichnungen, die Kafka selber auch gemacht hat, orientiert und ist so ein sehr grober schwarzer Strich und es sind ganz wenige Bilder nur und auch so Fragmente eben aus den Texten, passt natürlich auch wieder ganz hervorragend der Kafka dazu. Und es ist richtig lustig. Also ich musste laut lachen an ganz vielen Stellen und die haben das ganz schön gemacht, dass man in Kursiv immer sieht, was von Kafka selber ist. Und also da habe ich schon so gedacht, schade, ich habe das in der Schule irgendwie so nicht so mitgekriegt. Also Kafka kann ich mich noch nicht mal erinnern, dass wir den gelesen haben. Deswegen, ich glaube schon, dass das gerade auch bei dem eigentlich sich anbieten würde, den ein bisschen geschmackhafter zu machen in der Schule.
Ja, mir ist aber trotzdem immer noch ein Lehrer lieber, der dann selber auch irgendwie die Absurdität des Ganzen versteht und einfach mal sagt, ist doch witzig, dass es ein Käfer ist, als ein Lehrer, der fragt, fühlt ihr euch auch manchmal ausgeschlossen von der Gesellschaft?
Fühlt ihr euch auch manchmal wie ein Käfer?
Ja, genau. Also da bin ich so, habe ich ein bisschen, ich glaube, in der Schule ist es nicht leicht, solche Werke zu vermitteln und du hast recht, Kafka bietet sich am ehesten an oder bietet sich einfach dafür an, dass man ein paar andere Ebenen mit reinbringt. Aber wie genau das aussehen soll, finde ich schon sehr schwierig, weil ich sozusagen diese ganzen Interpretationsangebote, die man dann bekommt und diese Interpretationspflicht, die man in der Schule hat, ja, das, klar, das nervt. Und da kommt man irgendwie auch nicht so richtig raus, glaube ich, als Lehrer, auch wenn man dann den Kafka-Comic nochmal mitbringt. genau, ich glaube auch da, dann muss man halt den Kafka-Comic interpretieren, statt Kafka zu interpretieren.
Ich habe mir den immer, ich habe mich noch gefragt, wie wir uns den jetzt eigentlich dann heute, also 100 Jahre nach dem Todestag, vorstellen. Also wie ich mir den eigentlich vorstelle, weil ja natürlich logischerweise diese Bilder sich so überlagern zwischen dem, den Fotos. Es gibt eine, finde ich, ganz, also nicht besonders aufwendig und glitzernd gestaltete, aber so faktisch gute Seite zum Einstieg in diese Franz Kafka-Welt, franzkafka.de vom Fischer Verlag. Da gibt es auch viele Fundstücke und Dinge und da natürlich kann man sich Fotos anschauen. Dann gibt es diese Serie und dann gibt es für mich eben, also das zu den Bildern, die sich da zu überlagern. Und dann gibt es für mich aber inzwischen schon, also die Frage, würde er das heute mögen, wie das Internet über ihn redet, finde ich gar nicht so spannend, weil es so spekulativ ist, wie die Frage, wie würde er denn heute sein? Und es gibt so lustige Parallelen, also mit diesem, er war in dieser Arbeiterversicherungs, wie hieß es, Anstalt?
Arbeiterversicherungsunfall.
Gesellschaftsanstalt. Er hat jedenfalls einen Bürojob gehabt. Und ich kann mir so vorstellen, dass der eigentlich wirklich so ein Typ gewesen wäre, wenn, also vielleicht beim Max Brod eingeklammert, der ihn so in die Öffentlichkeit mehr gepusht hat, der wäre wirklich super gewesen für Social Media und dieses Internet. Den kann ich mir so vorstellen. Es gibt ja auch, ich will die jetzt nicht gleichsetzen, ähnlich, aber auch vielleicht ist ein Vergleich schon schwierig. Es gibt ja Krieg und Freitag, das ist dieser Mensch, der diese Strichmännchen macht, der einen enormen Social Media Erfolg gemacht hat, der lustigerweise auch einen Versicherungsjob vorher hatte und dann irgendwann angefangen hat, diese kleine Kunst zu verbreiten und dann war sie erst lustig, inzwischen macht er große Dinge und macht Ausstellungen und so weiter, andere Liga, aber dass ich so dachte, genau das Internet hat an so vielen Stellen für die Leute, die in irgendeinem Job drin sind, der irgendwie okay ist, wo sie aber ihrer eigenen Bestimmung nicht richtig nachgehen können, schon einiges getan. Und gerade für diese kleine, zarte Kunst und diese Dinge, die nicht überall gleich an die große Glocke zu hängen sind, weil das versteht da wieder die Hälfte nicht oder findet es sperrig. Und deswegen kann ich mir aus heutiger Sicht schon vorstellen, dass Kafka 2024 tatsächlich über diese Wege auch mit kleinen Zitaten, mit Memes, die er selber erstellt hätte, gut rausgegangen wäre und sich da echt eins abgeschmunzelt hätte in seiner...
Dann so bei Insta eher? Oder siehst du den ja, bei vielleicht TikTok auch also in bei, die Kamera?
Eher ja, weniger, nee, ne? Eher so...
Bei Threads ist er
bei
dann,
Threads, okay. Genau. Mastodon.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Ich frage mich halt so ein bisschen, würde es diesen Fall Kafka, der ja doch, auch wenn es nicht ganz so schlimm ist, wie es immer kolportiert wird, den größten Ruhm natürlich nach seinem Tod erfahren hat, gibt es das heute überhaupt noch? Also gerade weil du jetzt auch sagst, dieser Zeichner ist sozusagen heute berühmt mit aus seinem Versicherungsjob herausgekommen mit großer Sicherheit. Gibt es noch diese versteckten Talente, die irgendwo sitzen und sich in ihrer Arbeiterversicherungsunfallanstalt da große Sachen produzieren, von denen wir gar nichts hören? Oder hat das sozusagen das Internet jetzt einfach aufgelöst?
Ja, gute Frage.
Wobei ich auch gelesen habe, dass der wahrscheinlich ja sehr happy war in seinem Job. 15 Uhr Arbeitsende und hat sich jetzt nicht beschwert über Chefs oder so. Also
paradiesische Zustände, sagt David Schalko.
Ja, also demnach weiß ich gar nicht, ob der das so unbedingt wollte, da wegzukommen, sondern vielleicht hätte er das dann eher so feierabendmäßig gemacht.
Ja, also ich glaube, es gibt da nur so irgendwann eine Verschiebung und die ist nur möglich geworden, weil es diese Kanäle gibt. Und deswegen, da dachte ich nur, wie das heute wäre. Es ist halt viel Konjunktiv am Ende dieser Sendung oder dieses Podcast, damit können wir damit nicht stehen bleiben. Also ihr glaubt, wenn der 150. Todestag ist, könnte sich sein, dass wieder sich Erinnerungsperspektiven nochmal ändern. Das hast du vorhin schon gesagt. Also wir sind jetzt noch nicht am Ende der Kafka-Erzählung, sondern so ist es 2024.
Wer weiß, was es da dann für ein neues Netzwerk gibt. Also ich meine, da sind wir ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen weiter gerannt, wenn es die Menschheit noch gibt.
Was ist das denn jetzt für ein Ende?
Naja, also ganz schön düster, habe ich gehört, da draußen.
Aber es ist ja eh noch Hoffnung. Aber Nils, was denkst du?
Ganz viele 4D-TikToks dann, die sozusagen Milliarden mehr TikToks sehen wir dann zum 150. Weil das würde ich ihm schon auch wünschen. Also jetzt keine Pause, keine Ruhe nach dem Jubiläum, sondern
ja,
weiter diese lustigen Sachen. Und bitte alle Schüler und Schülerinnen sollen sich sehr viel zu ihrer Lektüre äußern. Es macht mir wahnsinnig Spaß, das mir anzugucken.
Ja. Gibt es sonst noch was, auf das ihr euch freut jetzt? Weil es ist ja noch nicht vorbei, das Kafka-Jahr.
Nee, ich lasse mich gerne weiter überraschen, weil ich das so, also ich bin ja da vorhin, wie gesagt, in meiner Straßenfeststimmung und finde alle nett, die über Kafka irgendwas machen und gucke mir das alles an und entdecke Dinge und das finde ich wirklich bereichernd. Deswegen gibt es nicht so einen Spezialmoment, auf den ich jetzt dringend hinarbeite. Ich habe tatsächlich über das nachgedacht, was jetzt Nils schon angesprochen hat, und wir sind ja diejenigen, die solche Erinnerungsdynamiken mitsteuern, aus einem Medienhaus kommt und dann sagt man so, jetzt ist aber auch langsam mal Schluss, jetzt gucken wir mal, wenn nächstes Jahr irgendwie 100 wird oder wessen Todestag sich jährt, und habe überlegt, ob man dazu noch was Schlaues sagen soll, dass es jetzt anders sein müsste, aber ich glaube, dass mir kommt es im Moment so vor, als sei das einigermaßen nachhaltig, was gerade passiert, weil es eben nicht nur auf so ein paar Feuilleton-Seiten und so regelberichterstattungsmäßig stattfindet, sondern das so sehr lebendig ist alles. Mhm. Vielleicht bin ich jetzt auch gerade nur voll drin und es ist bei jedem Jahrestag so und ich habe mich zum ersten Mal endlich unzynisch da reingestürzt, aber ich denke schon, dass hier was anders ist.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt irgendwann nochmal in so 2-3 Monaten kommt nochmal so eine kleine Welle an Texten und Formaten von Leuten, die nicht in der Vorschau Anfang des Jahres geguckt haben, was sind für Feiertage und darauf arbeiten wir hin, sondern die sozusagen jetzt auch überrascht wurden von 3. Juni. Kafka. Aber dann lese ich den auch nochmal und dann kommen vielleicht nochmal ein paar schöne Sachen. Mhm. Und das sind ja oft dann auch die interessanteren Sachen als von uns Strebern, die in der Vorschau nachgucken.
Ich freue mich auf den Film, Franz heißt der, von Agnieszka Holland, der polnischen Regisseurin. Die dreht wohl auch gerade. Das dauert vielleicht noch einen Moment, aber da freue ich mich drauf. Die hat ja schon sehr, sehr tolle Kinofilme gemacht. Und wer weiß, was sie noch bei Kafka findet.
Vielleicht können wir ja der Dame von TikTok nochmal eine Rolle verschaffen und den Kontaktdaten weitergeben. Ich würde es ihr wünschen.
Da Kontakte?
Als Milena kann sie dann mal brillieren.
Ja, wunderbar.
Sehr gut. Einfach interpretieren, was ist. So heißt es nämlich.
Schreibt uns einfach.
Käfer ist ein Käfer.
Wenn ihr damit machen wollt. lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de ist die Adresse.
Nils Schniederjan, vielen Dank für deinen Besuch. Wir laden dich wieder ein, würde ich sagen. Oder?
Ja, machen wir.
Okay.
Wenn du uns abonnierst.
Genau. Wenn du auch immer zuhörst. Nichts ist bedingungslos. Emily.
Christine.
Bis bald.
Ja, bis dann.
Und Hörer und Hörerinnen auch bis bald.
Tschüssi. Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.